Hier ist Stadtradio, der Podcast vom Niederrhein, mit Hintergrundinformationen und interessanten Gesprächspartnern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Stadt-Radio, Neues vom Niederrhein. Mein Name ist Bernd Kniel und heute geht es um ein Thema, das seit einiger Zeit die Menschen in unserer Region sehr intensiv beschäftigt und teilweise auch beunruhigt. Besonders betroffen davon sind die Schafzüchter in unserer Gegend, denn es geht um das Thema Wolf und die damit verbundenen schlimmen Vorfälle mit Wolfsrissen, bei denen bereits eine ganze Anzahl an Schafen von Wölfen getötet worden ist. Darüber wollen wir heute reden mit Ute Sprock, die hier bei uns in Förde zusammen mit ihrem Mann eine recht große Schafzucht betreibt. Herzlich willkommen, Frau Sprock.
Vielen Dank.
Wie geht's Ihnen?
Wenn ich hier sitze, gut.
Ja, aber wir hoffen, das wird dann auch ganz bestimmt so bleiben. Ja, vielleicht sollten wir beginnen mit so einer kurzen Info, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, um wen es sich handelt. Wie sind Sie zur Schafzucht gekommen?
Ich habe den Betrieb meiner Eltern übernommen. Wir haben einen kleinen Nebenerwerbsbetrieb gehabt, schon eigentlich immer hier in Förde. Und ich musste mir Gedanken machen, wie kann man das sinnvoll bewirtschaften. Wir züchten Schafe, weil man damit auch kleine Flächen beweiden kann. Außerdem spinne ich, also mal mit und mal ohne Rad. Ich spinne mit Spinnrad.
Ja.
Relativ ausgeprägt. Wir betreiben eine kleine Wollwerkstatt, die Stockumer Wollwerkstatt. Und deshalb ist mir auch ein Anliegen, dass wir eben eine gute Wolle produzieren mit unseren Schafen. Außerdem pflegen wir Landschaft. Inzwischen immer mehr Flächen, die mit Schafen beweidet werden, was ungeheuer wichtig ist für unsere Landschaft, für die Biodiversität, für die Bewältigung des Klimawandels. Ich glaube, das ist noch gar nicht allen Menschen klar.
Vielleicht, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber Sie haben gerade die Bewirtschaftung der Flächen angesprochen. Da sind auch viele Flächen, die in öffentlicher Hand sind, sprich zum Beispiel die Stadt Förde.
Genau, das sind eine ganze Reihe von Flächen, die als Ausgleichsflächen angelegt werden. Und die dann gepflegt werden müssen.
Und das machen Sie mit Ihren Tieren. Wie viele Tiere haben Sie zurzeit?
Wir haben eigentlich schon seit Jahren stabil immer etwa 55 bis 60 Mutterschafe, die also lammen in dem Jahr. Ein gewisses Maß an Nachzucht. Also wir haben im Moment noch circa 40 Mutterlämmer aus dem letzten Jahr. Immer ein gewisses Maß an Deckböcken, weil wir relativ seltene Rassen haben. Jakobschafe und Norsk-Spelsau, brauchen wir immer einen relativ hohen Stand an Deckböcken, also pro Rasse etwa 6 Deckböcke und dann so ein bisschen männliche Nachzucht. Also kommt schon was zusammen.
Wieso gerade jetzt so besondere, seltene Schafrassen? Das ist ja auch mal wieder eine interessante Frage. Oder wie heißen die gängigen Rassen, nenne ich die mal? Als Außenstehender, als Nicht-Schäfer hat man da ja überhaupt gar keinen Einblick. Und was sind seltene Rassen und warum beschäftigen Sie sich gerade damit so besonders?
Es gibt im Grunde 3 große Gruppen von Schafsrassen. Das eine sind die Fleischschafe, dann gibt es Landschafe und Milchschafe. Mhm. Fleischschafe bringen einfach in relativ kurzer Zeit viel Gewicht. Die benötigen eben auch entsprechend viel Futter und lagern auch verhältnismäßig viel Fett ein. Also werden schnell in kurzer Zeit schwer. Landschafe wachsen sehr viel langsamer, haben ein geringeres Endgewicht und lagern auch nicht so viel Fett ein. Entsprechend schmecken die so ein bisschen mehr Richtung Wild. Nicht dieser Schafsgeschmack, den wir von früher kennen.
Ja.
Und Milchschafe sind halt, wie der Name schon sagt, darauf gezüchtet, viel Milch zu geben.
Während die Fleischschafe dann zur Fleischproduktion
ganz genau
gezüchtet werden.
Und die Landschafe sind eigentlich eher geeignet dann, um Standorte zu beweiden, die nicht so einen hohen Futterwert haben.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel unsere Magerrasengeschichten oder Buschwerk, wo, Gegenden, wo viel Buschwerk wächst oder stark von Unkräutern durchzogen oder Wildkräuter, Entschuldigung, Wildkräuter durchzogene Wiesen, die kann man gut beweiden damit, ohne dann groß Futter zugeben zu müssen.
Wenn man die mit den Schafen nicht beweiden könnte, frage ich einfach mal so provokativ, was würde mit diesen Flächen passieren?
Die würden immer stärker verbuschen und die Biodiversität, also die Anzahl der Arten, die auf solchen Flächen vorhanden sind, die geht zurück. Also wir haben zum Teil Beweidungsaufträge, um eben diese Biodiversität, um diesen Artenreichtum zu erhalten.
Das ist aber nicht der einzige wichtige Grund, weshalb Schafe für unsere Region sehr wichtig sind, sondern es gibt noch andere Gründe.
Es gibt eine ganze Reihe von Gründen. Sie haben vorhin gefragt, warum habe ich diese Schafe? Ich habe sie auch wegen der schönen Wolle. Und ich habe sie, weil man von diesen Schafen wirklich alles benutzen kann. Das ist unser großes Thema. Wir wollen möglichst gut mit unseren Tieren umgehen, die möglichst gut versorgen. Die sollen auch dann gut zum Ende kommen und die sollen vollständig verwertet werden. Wir vermarkten eigentlich nur regional, also an Kunden hier vor Ort. Mhm. Und wir versuchen eben auch, die Natur so gut wie möglich wiederherzustellen.
Nicht nur Natur wiederherstellen, Natur auch erhalten. Ich sag mal das Stichwort Deiche.
Deiche ist der Schutz vor Hochwasser, ne? Mhm. Und da sind Schafe tatsächlich unverzichtbar.
Wieso?
Die treten mit ihren Füßen die Grasnarbe immer wieder fest und die verbeißen die Gräser sehr tief. Und durch dieses tiefe Verbeißen verzweigen die Gräser sich besser und der ganze Boden wird stärker durchwurzelt. Das ist also unverzichtbar. Das kriegt man mit Mähen nicht hin.
Und auch jetzt nochmal die Frage, wenn die Schafe das nicht machen könnten oder man das nicht mit den Schafen machen könnte, wie könnte der Mensch da helfen, alleine ohne die Tiere? Geht das überhaupt?
Es gibt Versuche mit Mähen, die Deiche zu pflegen, aber bis jetzt war das nur mit mittlerem Erfolg. Das funktioniert nicht. Es geht nur mit Schafen.
Ja, auch das Verfestigen des Bodens ist ja wahrscheinlich nur mit enormem Maschinenaufwand, der gar nicht mehr zu finanzieren ist. Und bei der Menge der Deiche und auch gerade in unserer Gegend, Niederrhein, ist das ja dann ein unlösbares Problem.
So ist das.
Also können wir zusammenfassen, Schafe, ohne Schafe geht es eigentlich nicht.
So ist das.
Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt nochmal zu den seltenen Rassen. Was haben Sie denn da für Rassen anzubieten?
Ja, wir züchten im Herdbuch tatsächlich Jakobschafe. Das ist eine ganz alte Rasse. Vermutlich stammt die ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Das sind sogenannte Vierhornschafe. Jeder, der mal durch Förde fährt, der hat die bestimmt schon mal gesehen. Die können mehrere Hörner haben, also mehr als zwei, aber in Wirklichkeit haben die auch nur zwei, nämlich die Hornanlage ist geteilt, kann geteilt sein. Die haben ein Gen, was dafür sorgt, dass die Hornanlage geteilt sein kann. Des Weiteren sind die gefleckt, die haben sozusagen ein weißes Fell mit braunen Flecken.
Das sind jetzt die äußeren Besonderheiten. Gibt es noch andere, wie die sich von den, ich wollte jetzt gerade sagen, normalen Schafen oder den gängigen Schafarten unterscheiden?
Das ist halt auch eine Landschafrasse, also guter Geschmack. Sie haben eine wunderbare Wolle, das ist der Grund, warum ich diese Schafe habe. Mhm. Und sie bringen halt ein bisschen Farbe in die Gegend, ne? Ich habe ich habe es gerne bunt.
Was ist mit dieser Norske Spelsau?
Norske Spelsau sind die Schafe vermutlich, die die Wikinger schon hatten, also auch eine ganz alte Rasse. Im Prinzip vergleichbar mit unseren Heidschnucken, nur dass die Wolle weicher ist und auch die Norske Spelsau sehr viele verschiedene Farben haben können.
Aber auch eine Landschafrasse.
Auch eine Landschafrasse.
Ja. Da kann man das alles nur unterstreichen, was wir gerade gesagt und gehört haben, wie wichtig die Schafe für unsere Region sind. Und da gibt es jetzt jemanden, der da nicht so ganz mit einverstanden ist. Ich sage jetzt mal bewusst nicht der böse Wolf, sondern der Wolf, der ja, langsam aber sicher wieder in unsere Region zurückkehrt, was ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht ist. Nur es gibt Begleiterscheinungen, die dann nicht so ganz angenehm sind. Immer mehr wabern also Meldungen durch die Medien von Wolfsrissen, wo der Wolf dann in Schafherden einfällt und die Tiere reißt. Das war ja bisher zunächst sehr, sehr unauffällig. Da hat man auch kaum drüber gesprochen, weil es nichts zu melden vergab. Und dann gab es die ersten schlimmen Vorfälle.
Wir selber hatten einen Wolfsübergriff in unserer Herde.
Und das ist noch gar nicht so lange her, wenige Wochen.
Das war am 13. März.
Ja.
Und ich kann sagen, es gibt ein Leben davor und ein Leben danach. Wer vor seinen Tieren gestanden hat, die so zerfetzt da rumliegen, wo die Eingeweide rausgerissen sind, die zerfetzten Lämmer dahinter liegen, der kann das nicht mehr vergessen. Das ist schon wirklich schlimm.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich möchte mir das aber gar nicht vorstellen. Mhm. Ja, das ist eine Sache, die ja nun wirklich auch emotional sehr, sehr, sehr tief greift, könnte ich mir gut vorstellen. So wie ich Sie jetzt verstehe und Ihnen zuhöre, Sie haben ja bestimmt auch eine emotionale Bindung zu Ihren Tieren.
Ganz gewiss, ja. Wir gehen wirklich jeden Tag los, um dafür zu sorgen, dass unsere Tiere möglichst gut verseucht sind.
Jetzt die Umstände, die jetzt hier zutreffen bei dem Vorfall, den Sie gerade beschrieben haben, die sind ja nochmal etwas, ja, nochmal viel, viel schwieriger und komplizierter und bringt Aspekte in die ganze Diskussion, die bisher vielleicht so ein bisschen vernachlässigt worden sind, wenn man sich überlegt, an welchem Ort das passiert ist, eigentlich mehr oder weniger inmitten der Bebauung, welchen Weg der Wolf, in der Zwischenzeit steht ja fest, dass es ein Wolfriss ist, gehen musste und nur gehen konnte, um zu den Tieren zu gelangen, dann fängt man so ein bisschen an, intensiver zu grübeln, oder?
Das ist so, genau. Also das eine ist, dass es natürlich nicht schön ist, bei seinen Tieren so einen Übergriff zu haben. Aber ich verstehe überhaupt nicht, dass die Bevölkerung nicht auf die Barrikaden geht, weil er eben diesen Weg nehmen musste. Ob einer oder mehrere, wissen wir ja nicht. Aber ganz gewiss führte der Weg am Schulzentrum vorbei, am Sportzentrum, am Kindergarten, also mitten innerhalb der Bebauung. Und das verstehe ich nicht, dass sich da kein Widerstand regt oder zu wenig.
Ja, und dann gibt es ja dieses etwas hitzige Thema um die selbsternannten Wolf-Experten, die dann ja sagen, der Wolf ist für den Menschen völlig ungefährlich.
Und das halte ich für eine Lüge. Es ist nachgewiesen, dass Wölfe immer weiter eindringen, weil sie ja keine Angst haben müssen. Sie lernen, der Mensch ist nicht gefährlich. Und letztendlich ist auch der Mensch nur Fleisch. Wir müssen uns klar darüber sein, dass auch wir nicht immer nur zwangsläufig am Ende der Nahrungskette stehen werden. Also im Grunde geht es nicht nur uns als Schafhalter was an, sondern jeden.
Jetzt die Reaktion der Verantwortlichen. Das ist natürlich die Frage, wie geht man jetzt mit so einer Situation um? Was kann man machen? Es gibt da zwei Lager, die sich ja doch ziemlich weit voneinander entfernt haben und auch gegenüberstehen. Da miteinander ins Gespräch zu kommen, scheint im Moment gar nicht möglich zu sein. Die Frage nach der Reaktion der Verantwortlichen, was tut man, was erwartet man? Jetzt hat man ja dann auch überlegt, den Schafhaltern, den Tierhaltern Hilfen an die Hand zu geben. Man versucht dann bestimmte Vorschriften einzuführen, Zaunhöhe, empfiehlt Hütehunde und. Da sind dann teilweise auch Vorschläge bei. Da fragt man sich ganz ernsthaft, wie kann man sowas überhaupt vorschlagen, sprich Einstallung. Wie, Sie haben im Vorgespräch darauf hingewiesen, welche Schwierigkeiten Sie da zum Beispiel mit hätten, mit der Einstallung.
An ganz vielen Stellen ist es gar nicht möglich. Wenn man sich mal vorstellt, wir Schafhalter hier in der Gegend, also ich spreche jetzt mal nur von unserer Gegend, wir bekommen zum Bewirtschaften ja letztlich nur die Flächen, die die großen Landwirte übrig lassen, die nicht gebrauchen können. Das heißt, wir sind mit sehr vielen Flächen unterwegs. Wir haben im Normalfall 7 bis 8 Schafgruppen, die gerade irgendwo draußen sind. In welchen Stall soll ich die bringen? Viele Flächen davon liegen im Naturschutzgebiet. Soll ich jetzt auf jeder Fläche einen Stall errichten? Ist ja rechtlich gar nicht möglich. Genauso wenig ist es sinnvoll, da mit Hütehunden zu arbeiten. Wenn ich 8 Gruppen draußen habe, würde das bedeuten, dass ich in jeder Gruppe 2 Hunde haben muss. Dann sind wir schon bei 16. Dann wachsen die auch nicht auf Bäumen. Ich kann die nicht aus dem Supermarktregal holen. Diese Menge an Hunden ist vielleicht gar nicht vorhanden. Und die Flächen sind relativ klein. Das heißt, der Hund, der da mit dem Spaziergänger nebenläuft, der läuft auch Gefahr, gefressen zu werden, getötet zu werden durch so einen Hütehund, weil der als Angreifer wahrgenommen werden könnte. Und Hütehunde werden irgendwann alt. Wo gehe ich dann mit denen hin? Ich hatte im Vorgespräch gesagt, wir haben ungefähr 55 Mutterschafe. Wir werden dann aber mindestens 20 Hunde haben brauchen. Entschuldigung, haben werden.
Ja, aber jetzt der ganz, ganz wichtige Aspekt dabei, das sind jetzt ganz praktische Aspekte. Ein mindestens genauso praktischer Aspekt ist ja der Kostenfaktor für Hunde.
Genau.
Gerade für ausgebildete Hütehunde.
Das sind dann Herdenschutzhunde. Hütehunde sind die, die uns die Schafe von der Weide holen. Herdenschutzhunde sind enorm teuer. Da wird nur die Anschaffung finanziert und aber auch die nur bei Herden über 100 Mutterschafen. Wir hätten also gar kein Anrecht darauf. Bei über 100 Mutterschafen würde man dann 2 Hunde bekommen. Jetzt brauche ich noch jemanden, der die anderen 14 finanziert. Und die verursachen ja Kosten. Die brauchen Futter. Man muss sich vorstellen, das sind richtig große, schwere Hunde. Die brauchen verhältnismäßig viel Futter. Die brauchen auch mal einen Tierarzt. Die müssen betreut werden. Ich kann mir praktisch nicht vorstellen, wie das funktionieren soll.
Unter den Voraussetzungen und wie gesagt immer im Hinterkopf die überaus klugen und völlig durchdachten Vorschläge, die dann von außen kommen. Und dann eben auch noch diese Standpunkte, dass man sagt, ach, das sind grundsätzlich die Schafhalter schuld. Die sind es selber schuld, dass die Tiere gerissen werden. Und ja, wie kommt man aus diesem Dilemma heraus?
Also letztendlich ist der Mensch erstmal ein Mitverursacher dieser Problematik, aber nicht der Schafhalter an und für sich, sondern die Politik, die immer erst dann handelt, wenn schon irgendwas vorgefallen ist, anstatt zum Beispiel von vornherein zu sagen, alle Schafhalter werden frühzeitig mit ausreichend hohen Netzen versorgt. Ne? Gesellschaftlich ist ja gewollt, der Wolf soll sich ausbreiten, frühzeitig werden die versorgt, wird erstmal gewartet, bis wirklich Übergriffe stattgefunden haben, ein halbes Jahr lang. Und dann wird ein Wolfsgebiet ausgewiesen und dann werden entsprechende Netze finanziert. In der Zeit hat aber so ein Wolf schon geübt, zu springen über diese 90 Zentimeter oder wie viel auch immer da waren. Und dann kann man mal die Netze erhöhen. Dann wird er ja da auch drüber springen können, hat er ja gelernt. Ne? Also ich komme aus dem Hundesport. Ich weiß, wenn ich einen Hund trainiere, dann springt er ganz locker über 1,80.
Und den braucht man nicht trainieren, das bringt er sich selber bei.
Ganz genau.
Ja, jetzt nochmal die Frage oder vielleicht erstmal so einen kleinen Cut machen. Wie beschreiben oder können Sie bitte mal die Situation jetzt nicht nur hier für Ihren Schafzuchtbetrieb beschreiben, sondern wie ist das hier in der Region eigentlich? Wie sind die Schafzüchter da aufgestellt? Wie viele Schafe gibt es? Kann man das Ihnen ungefähr sagen? Wie viele Schafzüchter gibt es? Es gibt ja einen großen Berufsschafzüchter, den Mike Dünow, der auch, glaube ich, als Sprachrohr für ihre Interessen eine ganz wichtige Rolle spielt.
Es gibt hier in der Gegend tatsächlich verhältnismäßig viele Vollerwerbsschäfer. Wir haben einen regelmäßigen Stammtisch in Alpen für die Kreise Wesel und Kleve. Deswegen bin ich ziemlich gut informiert.
Ja.
Es gibt aber hierzulande auch sehr, sehr viele kleine Schafhalter. Und von denen weiß ich, dass die enorm unter Druck sind. Und der Mike Dünow hat mir erzählt, dass bei ihm praktisch jede Woche so ein Schafhalter kommt und sagt, nimm meine Schafe, ich halte es nicht mehr aus. Diesen Stress, den das Auftreten des Wolfes macht.
Eine sehr, sehr traurige und schlimme Entwicklung.
Eine furchtbare Entwicklung, weil man sich mal klar machen muss, welch weitreichende Folgen das hat. Nämlich, dass diese Artenvielfalt, die Biodiversität, die Pflege der kleinen Flächen einfach nicht mehr in der Form gewährleistet ist.
Ja, die Frage ist ja wirklich, ich habe das gerade schon mal angesprochen, sind sehr unversöhnliche Standpunkte der Wolfsgegner, ich will gar nicht sagen Wolfsgegner, sondern der Schafzüchter, der Tierhalter und der Wolfsbefürworter. Wie kommt man aus dieser Diskussion heraus oder wie kann man sich da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner einigen? Können Sie sich vorstellen, dass man da eine einvernehmliche Lösung findet?
Also das, was wir ja jetzt im Moment erleben, ist staatlich verordnete Tierquälerei. Auch unsere Schafe, unsere Weidetiere insgesamt haben ja auch Schutz verdient. Und eine Art auf Kosten aller anderen Arten zu schützen, halte ich auch nicht für sachgerecht. Also so ein Wolf muss ja auch lernen, Menschen sind gefährlich. Ich kann mir nur vorstellen, dass Wolfsgebiete ausgewiesen werden, wo er sich reproduzieren kann, aber in vielen Gegenden ist es einfach nicht vereinbar mit dem, was sonst noch an Leben da ist. Es ist ja auch nicht so, dass es nur die Tierhalter betrifft. Es betrifft alle. Wenn nicht reguliert wird, dann werden demnächst Wölfe durch die Städte laufen. Und aus meiner Sicht geht nur Schießen. Letztendlich ist es so, dass die Gegenseite, die absoluten Befürworter, einfach sich verschließen vor sachlichen Argumenten. Wir bekommen immer wieder das Gleiche gesagt, ohne dass berücksichtigt wird, dass die Argumente, die sie vorbringen, schon längst widerlegt sind.
Ist ja auch interessant in dem Zusammenhang, dass unsere Landesregierung eigentlich in den Überlegungen, wie man das lösen kann, ziemlich gespalten ist. Der Ministerpräsident vertritt die Auffassung, dass man den ja vorhandenen gesetzlichen Rahmen ausschöpfen kann, sprich vergrämen, entnehmen, während einige Ministerkollegen dann sagen, nein, das soll alles so bleiben, wir müssen den Wolf schützen, ich will nicht sagen, koste es, was es wolle, aber da eigentlich einen sehr gegenteiligen Standpunkt vertreten.
Ja, das ist schon so ein bisschen koste es, was es wolle, denn die Kosten sind ja enorm hoch, die gesellschaftlichen Kosten, aber eben auch schon die beschriebenen Kosten für die Natur. Wenn Sie mich fragen, an allen wichtigen Stellen in der Regierung, hier Umweltministerium, sitzen inzwischen Leute, die ursprünglich aus dem NABU kommen. Und die vertreten zum Teil wirklich Standpunkte, die nicht mit gesundem Menschenverstand nachvollzogen werden können. Wenn Sie mich um meine ganz persönliche Meinung fragen, ich glaube, dass es darum geht, möglichst viel Flächen zu übernehmen, um dort wieder Wildnis herzustellen. Es ist, glaube ich, ich weiß nicht, worum es wirklich geht, aber ich vermute, es geht wirklich darum, immer mehr Flächen zu übernehmen. Das sogenannte Rewilding ist irgendwie in den 70er Jahren mal entwickelt worden und das soll möglichst flächendeckend überall in Europa Verbreitung finden. Und da sollen im Grunde Bewirtschafter verdrängt worden werden von ihren Flächen, um entsprechende Pläne da umzusetzen.
Ja, aber die Bewirtschaftung der Flächen muss doch sein. Wie soll das denn weitergehen? Das ist jetzt eine Materie, in der ich mich überhaupt nicht auskenne, aber das sagt einem, wie Sie gerade gesagt haben, nüchternen Menschenverstand. Das ist doch kann doch nicht die Lösung sein.
Nein, kann es auch nicht. Wir haben ja auch noch sowas wie die regionale Produktion von Lebensmitteln. Insgesamt ist ja die Versorgung mit Lebensmitteln ein schönes Ziel, wenn man viele Menschen zu versorgen hat. Aus meiner Sicht ist das nicht nachvollziehbar, aber es scheint so zu sein.
Ja, auch die regionale Produktion von Lebensmitteln, das wird doch immer wieder propagiert. Ja, das ist ganz wichtig. Was soll das, wenn wir Lebensmittel aus aller Herren Länder heranschaffen? Ich sag mal CO2, das ist ja momentan auch so ein sehr begehrtes und beliebtes Reizwort. Ein wichtiges Thema, überhaupt gar keine Frage. Aber das steht doch dem genau gegenüber.
Ganz genau, ganz genau. Ich glaube, dass das auch keine Frage der Basis ist, des NABU. Die Menschen, die hier vor Ort sich engagieren, die haben bestimmt auch die gleichen guten Gründe wie wir, sich um Umweltschutz zu kümmern.
Kein Thema, gar kein Thema.
Ich glaube, der Fisch fängt vom Kopf her an zu stinken.
Eine ganz unschöne Sache, die wir mal ansprechen sollten, Sie haben mir das auch im Vorgespräch erzählt, Sie haben ja um ein bisschen Öffentlichkeit mal herzustellen, auf die Problematik aufmerksam zu machen, ein Banner in der Nähe ihres Hofs aufgehängt mit Fotos, mit Bildern der gerissenen Schafe.
Richtig.
Fotos, die bestimmt nicht sehr schön anzusehen sind. Auch das hat ja ein breites Echo gefunden. Wobei dann teilweise auch argumentiert worden ist, wie ich das gelesen habe in den Medien von Eltern, die gesagt haben, mein Gott, wie kann man solche Fotos veröffentlichen? Was sollen denn die Kinder denken? Und dann haben sie, wie ich finde, das sehr treffende Gegenargument gebracht. Was ist eigentlich mit den Fotos auf den Zigarettenpackungen? Aber was noch ein bisschen weiter geht und was einem natürlich arg zu denken gibt, sie haben dann auch in den sozialen Medien teilweise Reaktionen erleben müssen, die nicht mehr so ganz schön sind.
Ja, warum auch immer Menschen sowas schreiben. Zum Beispiel hat einer geschrieben, haut ab hier, ihr gehört hier nicht hin.
Das lassen wir mal so unkommentiert stehen.
Genau.
Aber das ist ja dann auch Fluch und Segen zugleich, soziale Medien, man kann sich damit seinen Meinungen äußern, aber das Schlimme ist, dass man das dann auch mehr oder weniger anonym machen kann und sich zu solchen Äußerungen hinreißen lässt.
Ganz genau.
Ja, jetzt nochmal die Frage, wie lösen wir das Problem?
Nach meiner Auffassung funktioniert nur, also wir haben ja einen Konflikt, den kriegen wir ja nicht aufgelöst. Wir haben den Konflikt, dass eine Seite immer wieder die gleichen Argumente bringt und nicht zugänglich ist. Und die andere Seite hat einfach Angst um ihre Tiere und möchte weiter die Versorgungssicherheit gewährleisten. Nach meiner Auffassung werden wir dahin kommen müssen, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen. Mhm. Allein vergrämen wird es auch nicht bringen, wenn wir mal so ein bisschen die Verhaltensforschung bemühen. Jeder, der Kinder hat, weiß, wenn man nicht wirklich konsequent mit denen ist, verstärkt man so ein Verhalten nur. Bei Wölfen ist es ganz genauso. Nach meiner Auffassung funktioniert nur eine Bejagung, eine Begrenzung der Menge. Ne, im Moment haben wir so ein ungehindertes Wachstum. Das muss man sich mal vorstellen. Jedes Jahr 30% mehr. Also es ist irre. Und alle Länder um uns rum sind inzwischen dazu übergegangen, Obergrenzen festzulegen. Nur in Deutschland nicht. Weil, wie wir ja vorhin schon gesagt hatten, die wichtigen Stellen besetzt sind mit grünen Ministern und viele davon stammen ursprünglich aus dem NABU.
Ja, leider ein Thema, bei dem man zu keiner Lösung kommt, jedenfalls nicht aktuell.
Also es ist schon so, dass die Weidetierhalter jetzt versuchen, einfach viel mehr Öffentlichkeit herzustellen, viel mehr zu erklären, was sie eigentlich tun und wie wichtig das ist, damit es eines Tages in den Köpfen ankommt.
Das sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Es sind ja nicht nur Schafe alleine. Es sind ja Ponys schon gerissen worden und dergleichen mehr. Ich weiß nicht, Rinder, das ist auch schon irgendwas gewesen.
Ja, genau. Es hat schon Situationen gegeben, wo Menschen mit mehreren Hunden in den Testerbergen spazieren gegangen sind und sind begleitet worden von Wölfen. Also es ist so, dass auch Erholungsräume verloren gehen. Menschen sich nicht mehr in den Wald trauen. Also so langsam erreichen wir ein Ausmaß, das alle was angeht.
Also früher oder später muss eine Entscheidung getroffen werden, am besten früher.
Genau.
Ich glaube, im Interesse aller Beteiligten, beider Seiten, die da jetzt momentan so ein bisschen unversöhnlich oder sehr unversöhnlich eigentlich gegenüberstehen. Ja. Irgendetwas muss jetzt in die Wege geleitet werden mit Aussitzen und Vertrösten und Planen. Ist es nicht mehr getan? Es müssen Taten folgen, möglichst bald.
Ganz genau.
Frau Sprock, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute.
Danke,
gerade auch im Hinblick auf Ihre Tiere. Und ja, Spaß gemacht will ich in dem Fall mal nicht sagen. Dazu ist das Thema ein bisschen zu ernst, aber es war hochinteressant. Und wie gesagt, ich wünsche Ihnen alles Gute, dass möglichst bald da eine für alle Seiten akzeptable Lösung gefunden wird.
Das wünsche ich auch allen.
Vielen Dank.
Gerne.
Danke.